und Schwestern und liebe Besucher, das Thema lautet die schleichende Unterwanderung, Evangelikale einst und heute. Ich lese dazu aus dem Wort Gottes zwei Verse zu Beginn. Und zwar aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 7. Aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, so sei nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Und Vers 17. Denn es ist Zeit, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes, wenn aber zuerst an uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Und liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, wir spüren das vermehrt in unserer Endzeit. Evangelikale, bibeltreue Kreise, noch vor 30, 40, 50 Jahren hätte man nie gedacht, wie schnell die Unterwanderung abläuft. Die Anpassung an den Zeit- und Weltgeist. Sie verläuft auf vier Ebenen und ich werde heute nur einige Beispiele, einige Schlaglichter in der Kürze der Zeit bringen können. Erstens, die Bibelkritik. Das ist die Grundlage aller Zerstörung. Wenn das Wort Gottes nicht mehr absolut als irrtumsloses Wort Gottes ernst genommen wird, dann ist der Verführung Tür und Tor geöffnet. Zweitens, das ist dann die Folge, die Pseudo-Charismatik, das heißt die Wort-Gottes-Theologie weicht einer Erfahrungstheologie. Nicht mehr was geschrieben steht und Gottes Geist inspiriert, vom 1. Buch Mose bis Offenbarung 22 ist dann gültig, sondern das, was ich subjektiv erlebe durch meine Gefühle, durch mystische Erlebnisse, durch Visionen, Auditionen und was auch immer. Pseudo-Charismatik sage ich deshalb, Lügencharismatik, weil es auch echte Charismen und Geistesgaben natürlich gibt. Ja. Aber es gibt auch die Nachahmungen Satans und es ist daran zu erkennen, dass diese Pseudogaben vom Wort Gottes von der Bibel weglenken und sagen, du brauchst die Bibel gar nicht mehr, du hast alles jetzt selber durch Inspirationen, durch eigene Erleuchtungen. Das ist die Stimme Satans, aber nicht die Stimme Gottes, die den Menschen so etwas einredet. Daraus folgt als drittes die Verweltlichung der Gemeinden. Das heißt, dass der Zeitgeist anstelle von Gottes Geist tritt. Dass Gemeinden, die früher noch im Inneren und auch im Äußeren als konservativ gehalten, plötzlich sehr modern werden, unzüchtig, sinnlos, laut, trommelfellzerstörend, um das einfach einmal so hier anzudeuten. Und die vierte Stufe, man kann es auch parallel natürlich sehen, die Entwicklung nicht nacheinander, aber das vierte Beispiel ist dann die Ökumenisierung, die Vermischung von Wahrheit und Lüge, von Licht und Finsternis, von Christus und Belial. Und wenn Lüge schon dabei ist, dann ist die Wahrheit keine Wahrheit mehr. Verführung heißt, dass Wahrheit und Lüge gemischt wird. Sonst wäre es ja leicht zu durchschauen. Aber da wird es alles vermischt. Und Ökumenisierung in einer unbiblischen Weise, die über das Wort Gottes hinausgeht, wo unbiblische Dinge hinzukommen, oder wo entscheidende Aussagen des Wortes Gottes weggestrichen werden, um falsche Kompromisse zu schließen, mit abgefallenen Kirchen, mit okkulten Kirchen. Da handelt es sich um das biblische Urteil des Götzendienstes oder der Hurerei oder auch des Glaubensabfalls von vielleicht einmal dem schmalen Weg sind Menschen und Kirchen und Gemeinden übergewechselt zum breiten Weg der Verdammnis. Und leider haben viele von uns, die hier sind, das miterleben müssen in Gemeinden, die früher klar standen und jetzt nicht mehr klar stehen. Möge der Herr noch Umkehr schenken. Ich halte diesen Vortrag mit blutendem Herzen. Nicht als Richter, das steht mir nicht zu. Und allein der Herr hat das Urteil, das letzte Urteil über uns alle zu fällen. Aber wir sind aufgerufen, in 1. Johannes 4, Vers 1, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind. Das ist unser Auftrag. Das hat nichts mit Richten zu tun im Sinne dessen, dass wir ein Urteil sprechen für die Ewigkeit über Menschen. Das ist was anderes. Nein, das weiß allein der Herr. Aber die Geister müssen wir prüfen, um die Gemeinde zu warnen vor der Verführung, vor der Vermischung, vor der Verweltlichung, vor der Pseudocharismatik, vor der Bibelkritik und allen anderen Erströmungen. Ich werde manches nur stichwortartig nennen können. Zum Anfang möchte ich ein Beispiel verlesen, was ich auch abgedruckt habe als Einleitung dieses meines neuen Heftes Evangelikale im Sog der Ökumene. Da ist ein einleitendes Beispiel, das möchte ich euch jetzt verlesen. Und zwar die Überschrift Veränderungen, wie eine kleine evangelische Freikirche in die Gemeinschaft mit dem Antichristen kam. eine Freikirche oder Kirchengemeinde, wie jede von uns sein könnte, ja, wo wir vielleicht drin sind noch oder herkommen. Wie läuft so etwas ab? Das Thema lautet ja die schleichende Unterwanderung. Es fängt ja ganz klein an und wird dann immer größer und gefährlicher. Und das sehen wir an diesem Beispiel hier jetzt im Blick auf die falsche Ökumenisierung. Ich verlese diese Begebenheit, eine wahre Geschichte, die nicht nur einmal, sondern hunderte oder tausende Mal passiert. Zuerst schloss sich die kleine Freikirche organisatorisch in einem Dachverband mit anderen Freikirchen zusammen. Denn gegenüber diesen gibt es ja nur wenige Unterschiede. Dann öffnete sie sich gegenüber der Landeskirche, denn diese ist ja auch evangelisch. Und beim übergeordneten Ziel der Ökumene spielen liberale Tendenzen und die Tauffrage nur eine Nebenrolle, sagte sich diese kleine Freikirche. Dann, dritte Stufe, fragten die leitenden Brüder und Schwestern, das kommt ja meistens von oben her, nicht von der Basis, manchmal aber auch von der Basis, dann fragten die leitenden Brüder und Schwestern, warum sollen wir die Ökumene auf Evangelische begrenzen? Katholiken, Orthodoxe, Anglikaner und andere sind ja auch Christen. Also pflegen wir einen guten Kontakt zum Weltkirchenrat und zum Vatikan, zumal ja auch die weltweite Evangelische Allianz dies inzwischen tut, ganz offiziell. Nun ging es weiter über den Weltkirchenrat und über den Vatikan, erfuhren die Freikirchler, dass Muslime auch an den gleichen Gott glauben würden und dass Abraham ja der Vater der drei monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam ist. Also holte man diese Religionen auch mit ins Boot und begann, gemeinsame Gebetstreffen zu veranstalten. Dann fragte man sich, ja, warum soll man denn die anderen Religionen ausgrenzen, wie etwa Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Animismus, Medizinmänner, Zauberer und so weiter? Sind ja auch religiös. Das sind ja auch Menschen, die sich religiös bemühen. Also traf man sich auch mit diesen und öffnete Räume für deren Gottheiten. Nun war aber immer noch eine Gruppe ausgegrenzt. Und das waren die Nichtreligiösen und Atheisten. Nachdem aber verschiedene religiöse Führer, wie etwa der Papst, diese als Menschen guten Willens bezeichnet und als Partner für den Aufbau des Weltfriedensreiches anerkannt hatten, gab es keinen Grund mehr, mit diesen keine Gemeinschaft zu haben. So war man am Ende mit der gesamten Menschheit brüderlich und natürlich auch schwesterlich, das muss man heute immer dazu sagen, verbunden und baute mit am Tempel der Menschheitsbruderschaft. Und was ist das? Es ist das Ziel der Freimaurerei und des Antichristen gemäß Offenbarung 13 und 17. Das Thema lautet ja hier, wie eine kleine evangelische Freikirche in die Gemeinschaft mit dem Antichristen kam. Man baute also mit am Tempel der Menschheitsbruderschaft, aber nicht mehr am Reich Gottes, das nämlich Jesus Christus allein und Jesus Christus selber errichten wird. Und zwar nur mit denen, allein mit denen, die ihn als den einzigen Weg zu Gott, dem Vater, verehren, gemäß Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 6. Soweit diese kleine, wahre, leider wahre Begebenheit. Was ist bloß mit den oder mit uns Evangelikalen los, je nachdem, ob man sich noch dazu zählt oder nicht. Früher habe ich mich auch als Evangelikal bezeichnet, heute kann ich es an sich nicht mehr guten Gewissens tun, weil man dann in einen Topf geworfen wird mit diesen ganzen falschen Strömungen, die auch eingedrungen sind. Es gibt noch manches Echte, es gibt noch viele, die sich ernsthaft bemühen, auch innerhalb evangelikaler Kreise, vor allem an der Basis auch. Aber der Fisch fault vom Kopf her, die Unterwanderung kommt von oben her, wird gesteuert von den Dachverbänden, von freimaurerisch inspirierten Personen, die es geschafft haben, die Macht zu übernehmen. Und das merkt man dann auch an den bösen Früchten. Evangelikal, liebe Geschwister, war einmal eine Bezeichnung für bibeltreue Christen, die das Wort Gottes in Lehre und Leben ohne Abstriche und Hinzufügungen ernst nahmen. Und ich denke, viele von diesen, die das nach wie vor tun, sitzen jetzt auch hier und da freue ich mich darüber, dass auch so viele jetzt da sind. Heute ist der Begriff leider sehr schwammig geworden. In einer Zeit, in der besondere Widerstandskraft gegenüber dem antichristlichen Zeitgeist notwendig wäre, sind viele Evangelikale miteinander zerstritten, unterwandert, weltangepasst, zeitgeisthörig, glaubensarm, mutlos und schwach. Die Diskussionen, Spaltungen, Skandale der letzten Jahrzehnte sind als Beispiele genügend. Diese Lage kann nur einem gefallen, dem Teufel, der wenig Zeit hat, Offenbarung 12, Vers 12. Wenig Zeit. Und er möchte, dass sich die antichristliche Herrschaft, die Zusammenführung aller Religionen, die Auflösung der Wahrheit, das Eindringen des Zeitgeistes in die Gemeinden, dass alles dieses sich möglichst ungehindert entfalten kann. Im Folgenden nun einige Beispiele. Schwerpunkt wird liegen auf Bibelkritik, Spaßkultur und Ökumenisierung. Ich habe mal eine Liste gemacht, daraus lese ich einiges vor. Ich weiß nicht, ob das zu laut gestellt ist. Ein bisschen runterdrehen. Aber ich glaube, er schläft hinten. Ja. Bisschen leiser stellen. Danke. Ja, ich hoffe, dass wir trotzdem noch gut schlafen können nach diesem Vortrag. Denn wir sind in der Hand des Herrn geborgen. In allem, ja, was auch diese Entwicklung betrifft. Niemand kann uns aus des Herrn Hand reißen, wenn wir selber sie festhalten. Die Voraussetzung. Er hält uns fest und wir wollen auch an ihm festhalten. Nun aber, liebe Geschwister, in vielen evangelikalen Gemeinden und Kreisen findet sich die Ablösung einer konsequent bibeltreuen Haltung durch offene oder schleichende Anpassung an bibelkritische Systeme und Aussagen. Zum Beispiel eine Relativierung biblischer Schöpfungslehre, biblischer Gemeindelehre und biblischer Endzeitlehre. Man kann manchen Gemeinden nichts mehr sagen über Sechstageschöpfung, über Sintflut, über Turmbau zu Babel, sogar über Abraham, die Existenz der Patriarchen, die Existenz Moses, sogar die Existenz Davids. Alles wird in Frage gestellt und dann gilt dann schon als böser Fundamentalist, wenn man noch an der biblischen Wahrheit festhält. Auch in Gemeinden, die sich noch evangelikal nennen und zur evangelischen Allianz zählen. Eine endzeitliche Entwicklung, das Gericht beginnt am Hause Gottes. Aber wir nehmen es so, wie es geschrieben steht. Und es gibt auch viele archäologische Funde, die die biblische Wahrheit untermauern. Gibt es inzwischen viele Beweise und Bücher und Videos, die das alles belegen. Das kann ich jetzt nicht hier ausführen. Aber darauf sind wir nicht angewiesen. Wir glauben dem Herrn, wir glauben allem, was geschrieben steht, wie es der Apostel Paulus auch einmal formuliert hat. Dann, auch die Gemeindelehre wird relativiert. Zum Beispiel die Unterschiede zwischen Mann und Frau werden relativiert. Genderismus ist auch in christliche Gemeinden eingedrungen. Frauenordination bis hin zur Homosegnung, was jetzt auch schon innerhalb der Evangelischen Allianz diskutiert wird. Leider Gottes ist es dort auch eingedrungen, aber es war zu erwarten, dass Zeit verschoben, dass auch in die evangelikalen Kreise eindringt. Denn der Teufel ist sehr listig und sucht sich seine Opfer, vor allem in der Führungsriege. Und auch die Endzeitlehre wird relativiert. Es gibt viele Kreise, die keine Sicht für die Endzeit haben. Ich habe selber Theologie studiert. Ich habe in meinem Theologiestudium an der Universität niemals etwas gehört über tausendjähriges Reich, über Entrückung, über Antichrist. Das waren Tabuthemen. Hört man im Studium, im normalen Studium, nichts darüber. Ja. Nichts? Ich habe das erst später hier im württembergischen Pietismus zum ersten Mal gehört und dann auch in anderen erbaulichen Kreisen, dass es überhaupt eine Endzeit und diese ganzen Dinge gibt. Die Leute werden systematisch verdummt, auch durch solche Dinge, die nicht gelehrt werden. Und achtet auch mal darauf, was in den Predigten alles nicht gebracht wird, in euren Gemeinden vielleicht auch. Es wird über vieles überhaupt nicht gepredigt. Über das Gericht Gottes, über ewige Verlorenheit, über ernsthafte Buße und solche Dinge wird dann noch gepredigt. Ich glaube, leider nicht mehr in allzu vielen Gemeinden, aber damit wird nur die halbe biblische Wahrheit verkündigt. Das ist auch Bibelkritik. Und dann gibt es noch eine ganz andere Gefahr der Bibelkritik. Ich sage es mal so, ich schlachte jetzt vielleicht eine heilige Kuh für manche, wie Karl Hermann gestern so schön formuliert hat. dass man immer wieder unterscheidet zwischen Israel und Gemeinde. Unterscheiden mag noch gehen, aber es wird getrennt und es wird gesagt, die Bergpredigt ist nur zu den Juden gesprochen, die Ölbergrede nur zu den Juden, die ganze Offenbarung sei jetzt nur noch für Israel. Ja, liebe Geschwister, was gilt denn überhaupt noch für uns? Und es ist auch eine gefährliche Form der Bibelkritik, die sich sehr fromm tarnt, aber genauso verführerisch ist. Nein, natürlich hat der Herr Jesus zunächst zu Juden gesprochen, aber was er zu ihnen gesagt hat, gerade im Neuen Bund, das gilt genauso auch uns. Die ganze Bergpredigt, die Endzeitrede, die Offenbarung. Also, das kann man nicht auseinanderreißen. Wir wollen keinen Hyperdispensationalismus verfallen, so nennt sich diese Lehre. Hyper, also übertriebener Dispensationalismus. Dispensationalismus hat einige Wahrheiten, gewisse heilsgeschichtliche Abläufe, aber man kann es auch leider übertreiben. Und dann schüttelt man das Kind mit dem Bade aus. Überhaupt will ich mich in kein System einfangen oder einordnen lassen, sondern immer wieder müssen wir uns, das ist meine Auslegungsregel, vom Wort Gottes her selber prüfen und hinterfragen lassen. Uns nicht in ein System pressen lassen. Seid vorsichtig mit irgendwelchen Lehrsystemen. Immer wieder die Bibel direkt lesen und alles anhand der Bibel prüfen. Nun zur Bibelkritik. Es wird jetzt ein bisschen länger gehen heute Morgen. Möchte ich Folgendes sagen. Wo beginnt denn Bibelkritik? Sie beginnt nicht erst dann, so wie es Bultmann und andere extreme Kritiker getan haben. Nicht erst dann, wo die Jungfrauengeburt unseres Herrn Jesus geleugnet wird, wo die Wunder Jesu geleugnet oder umgedeutet werden zu psychologischen Ereignissen oder wo die Sühnewirkung des Todes Jesu geleugnet, umgedeutet oder relativiert wird oder wo die wirkliche leibliche Auferstehung Jesu Christi von den Toten geleugnet, umgedeutet oder relativiert wird. Die Himmelfahrt, die Wiederkunft oder wo bestritten wird, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Die Bibelkritik beginnt nicht erst da, sondern viel früher, sondern nämlich da, wo biblische Schriften gegen ihren Selbstanspruch in verschiedene Quellen aufgeteilt werden. Jeder, der schon mal sowas gelesen oder gehört hat, vielleicht selber studiert, der weiß, dass da kein Stein auf dem anderen bleibt und fragt immer nur, was ist echt, was ist unecht, was wird dieser Tradition und jener Quelle zugeschrieben. Und ich musste auch in meinem Studium praktisch selber noch parallel studieren, dass ich etwas lerne wirklich von der Bibel. Und vieles, was bei den Vorlesungen, vor allem der exegetischen Fächer, hören musste, das musste ich hier rein und dort rauslassen, um nicht verführt zu werden. Und habe aber auch diese Bibelkritik hinterfragt anhand bibeltreuer wissenschaftlicher Literatur, vor allem aus Amerika, die es damals schon gab. Inzwischen ist auch manches übersetzt. Also es gibt auch bibeltreue Theologen, Gott sei Dank. Und gerade auch aus den USA ist manches Gute auch schon in den 70er, 80er Jahren erhältlich gewesen. Und das hat mich vor dem Abfall wirklich vom Glauben bewahrt. Und ich konnte also die Bibelkritik widerlegen durch bibeltreue Forschung und Wissenschaft. Und natürlich durch die Bibel selber. Die ganze Aufteilung in Quellen hat mir noch nie eingeleuchtet, weil dann wirklich es keinen Sinnzusammenhang mehr gibt, etwa im ersten Mosebuch und anderen Schriften. Ja, die Bibelkritik beginnt auch da, wo die Entstehung biblischer Schriften in eine andere Zeit datiert wird, als es die biblischen Schriften selber bezeugen, wo die Entstehung anderen Verfassern zugeschrieben wird, zum Beispiel die Petrusbriefe, wo so viel Persönliches drinsteht vom Apostel Petrus, wird gesagt, es hätte ein späterer Autor alles erfunden und so weiter. Also wie frech, wie lügnerisch das alles ist, diese Unterstellungen. So als wären die Bibelkritiker damals dabei gewesen. Was eine völlige Anmerkung ist. Genauso bei der Evolution. Als hätten vor Jahrmillionen die Forscher das alles schon beobachtet, wie es genau gewesen sei. Der Mensch hat vielleicht gerade mal 100 Jahre und macht Aussagen über Jahrmillionen. Man muss sich das vorstellen. Welche Anmaßung, welcher Hochmut würde mir das nie zumuten, zu sagen, was allein schon vor 100.000 Jahren angeblich ja schon gewesen sein soll. Also, es ist die Hochmut, der Hochmut, den der Teufel den Menschen eingibt. Zur Evolution kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich wollte nur anmerken, die ganzen Messmethoden sind auch zu hinterfragen, ob die wirklich über diese langen Zeiträume Auskunft geben können. Da haben Naturwissenschaftler auch manche kritischen Anfragen gestellt an diese Messmethoden. Bibelkritik ist auch da, wo die Erfüllung von Prophezeiungen in Frage gestellt wird. Zum Beispiel werden sämtliche Evangelien nach 70 nach Christus datiert. auch in evangelikalen Seminaren inzwischen, die heißen ja nicht mehr Bibelschulen, die wurden fast alle umbenannt in Forum, in Hochschule und wie das jetzt alles heißt. Man will ja keine Bibelschule mehr sein, wie einfach, wie primitiv. Und ich sage euch eins, als sich die Gemeinschaftsprediger umbenannt haben in Gemeindepastoren, habe ich mich umbenannt in Prediger. Ja. Das war mir ganz wichtig, dass wir nicht irgendwie abheben und sagen, wir müssen jetzt irgendwas Besonderes sein, sondern wir sind einfach Prediger des Wortes Gottes und sind in der Bibelschule des Herrn. So wie es noch vor 30, 40 Jahren normal war, da waren noch Bibelschulen, normale Missionare wurden ausgebildet, keine Hochschultheologen, die dann vielleicht keinen Bezug zur Gemeindebasis mehr haben. Ich darf das sagen, weil ich selber Hochschultheologe bin. Ja, wenn es jetzt jemand anders sagen würde, wäre es vielleicht komisch. Aber ich weiß nicht, ob ich das alles nochmal machen würde. Wir müssen in der Einfachheit des Wortes Gottes leben und wandeln. Und diese ganze Verakademisierung auch im evangelikalen Bereich, ich will sie nicht pauschal verurteilen, ne? Aber wenn die Herzensfrömmigkeit verloren geht, wenn der Mensch sich als kleiner Wissenschaftler dann fühlt und nicht mehr diese brennende Liebe zum Herrn Jesus hat und dann alles von oben her der Gemeinde überstülpen will, das hat große Gefahren und führt dann zu entsprechend glaubensarmen Gemeinden, wo nur noch irgendwelches Fachwissen, vielleicht sogar noch bibelkritisch verfälscht, weitergegeben wird, aber nicht mehr das Wort Gottes. Ja, und natürlich beginnt Bibelkritik auch schon da, wo die Bibel in naturwissenschaftlicher, geografischer und historischer Hinsicht nicht ernst genommen wird. Vielleicht noch was Glaubensleben angeht, aber selbst da macht man heute Abstriche. Und Theologen sind ja sehr raffiniert, die unterscheiden dann zwischen, man höre, Unfehlbarkeit des Wortes und Irrtumslosigkeit. Unfehlbar bezüglich Glaubensfragen, aber nicht irrtumslos in naturwissenschaftlichen Ereignissen wie Sintflut und so weiter. Wobei die Begriffe im Deutschen kaum irgendeinen Unterschied haben oder gar keinen Unterschied. Aber da ja Theologen sehr einfallsreich sind, können sie damit den Gemeindegliedern Sand in die Augen streuen. Nicht? Und ja, wir glauben auch an die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes. Aber selbst wenn sie von Irrtumslosigkeit reden, muss man schon genauer definieren, auf welchen Gebieten. Das ist vielleicht nur teilweise irrtumslos. Also lasst euch nicht betrügen, sondern fragt genauer nach in euren Gemeinden oder Seminaren oder bei der Evangelischen Allianz. Die Evangelische Allianz zum Beispiel spricht von der Unfehlbarkeit, aber mit Irrtumslosigkeit, gerade auch im naturwissenschaftlichen Bereich, das fehlt alles in den Allianzbekenntnissen. Die sind so breit gefasst, dass praktisch sehr vieles mit hineingeordnet werden kann, sehr allgemein gehalten. Und die sogenannte gemäßigte Bibelkritik, die hat irgendwann früher oder später auch die radikale Kritik zur Folge, wo dann wirklich auch die Gottheit Jesu und seine Wunder und so weiter hinterfragt werden. Das ist die Erfahrung. Genau bei der Ökumene, wie ich es beschrieben habe. Das fängt ganz klein an, innerhalb des Verbandes, und dann geht man immer weiter bis zur interreligiösen Ökumene und zum totalen Abfall. Wenn man einmal in den ökumenischen Zug eingestiegen ist, gibt es kein Bremsen mehr. Es geht immer abwärts in der Talfahrt. Und so ist es auch mit der Bibelkritik. Gar nicht anfangen. Dem Teufel nicht den kleinen Finger geben, sonst nimmt er die ganze Hand. Also wir lassen nichts hinterfragen im Wort Gottes. Und wo angebliche Widersprüche sind, da lässt sich das sehr leicht widerlegen und erklären. Auch dazu gibt es gute bibeltreue Literatur. Ja, ich muss weiterkommen. Ich möchte aber doch noch erwähnen zum Thema Bibelkritik, dass man inzwischen sogar so weit gegangen ist, dass man die Bibel relativiert durch immer neue Übersetzungen oder sehr freie Übertragungen. Das ist das Gefährliche, wo gar nicht mehr steht, was eigentlich geschrieben steht im Grundtext. Und sogar Gotteslästerungen. Und dazu möchte ich auch lesen aus 1. Petrus 4, Vers 14. Glückselig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen verleumdet werdet, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Gottes Wort steht alles vorausgesagt. Und heute wird der Name Gottes leider auch in evangelikalen Kreisen sogar verlästert. Wisst ihr wodurch? Durch gotteslästerliche Bibelverfälschungen. Da denke ich vor allem an zwei Ausgaben. In den liberalen Kirchen ist es vor allem die Bibel in gerechter Sprache, eine feministische Verfälschung, wo man sagt, nur der Teufel noch männlich ist, alles andere hat man feminisiert. Also die Frauen sind ja genauso die Opfer wie die Männer, ja, es ist einfach eine Verfälschung des Wortes Gottes. Und dann gibt es im evangelikalen Bereich diese gotteslästerliche Volksbibel mit X geschrieben. Und das ist abgeleitet nach meiner Kenntnis von den Underground Comics, die sehr stark blasphemisch, okkulte, pornografische und gewalttätige Comics sind, die ich keinem empfehlen würde. Und offenbar hat der Martin Dreyer von den Jesus Freaks, der das ja verfälscht hat, die Bibel in dieser Weise, gelesen und hat also hier schreckliche Verdrehungen des Wortes Gottes von sich gegeben. Inspiriert durch eine pseudo-charismatische Handauflegung übrigens, wo ihm gesagt wurde, du bist der neue Matthäus, hat ihm der Teufel eingeredet, ich sag's so deutlich. Und dann kommen solche Fäkalbegriffe heraus, die in den Mund Gottes gelegt werden, die nur als von unten inspiriert gewertet werden können. Wir haben eine Erklärung verfasst, wo Rudolf Eberzeuser und viele haben es unterschrieben, auch ich damals gleich am Anfang, auch Karl-Hermann Kaufmann und andere Brüder, Rudolf Eberzeuser, wir haben das unterschrieben und wir haben da gesagt, ich zitiere, wir sind der Überzeugung, dass die Volksbibel mit X das Werk eines irreführenden Geistes aus dem Abgrund ist und dass diese lästerliche, gefälschte Bibel einen anderen Jesus bezeugt als den, der sich in der echten Bibel offenbart hat. Durch ein solches verfälschtes Werk kann nach unserer Überzeugung niemand zum wahren Glauben an den Herrn Jesus Christus geführt werden. Der wahre Heilige Geist, der den Herrn Jesus Christus verherrlicht, wird sich niemals mit solchen unheiligen, schmutzigen Abartigkeiten verbinden. Zitat Ende. Also jeder, der unfälschte Bibel liest, wird erkennen, dass auch unsere Sprache heilig sein muss, unser Auftreten rein und sauber. Und wir können keine Fäkalbegriffe, die aus St. Pauli stammen, wo ja Martin Dreyer gewirkt hat, in die Bibel hineinlegen. Das ist der völlig gegenteilige, finstere Geist aus dem Abgrund. Möge Gott auch diesen Menschen, die das geschrieben haben und auch vertreiben, SCM Verlagsgruppe, ja, möge Gott ihnen noch Umkehr schenken. Das ist wirklich unser Wunsch und Gebet. Und wir haben auch aufgerufen, Buchhandlungen zu boykottieren, die solche gotteslästerlichen Bibeln vertreiben. Erklärung zur Volksbibel unter der Überschrift, Gott lässt sich nicht spotten. Diesen Vorschlag hatte ich damals gemacht, den Rudolf, er soll drüber schreiben, Gott lässt sich nicht spotten. Und dann habe ich ja die Erklärung zur Volksbibel erstmals im Jahr 2006 herausgegeben. Ja, es sind böse Zeiten und ich sage mal, wenn ihr noch Zweifel habt in einer Gemeinde, ob die noch auf dem rechten Weg ist, spätestens, wenn aus solchen verfälschten Bibeln gelesen wird, ist der Zeitpunkt gekommen zu sagen, entweder ihr kehrt um von dem Wege oder wir sind gezwungen, diese Gemeinde zu verlassen. Zu verlassen. Um des Herrn willen, um der Liebe zum Herrn Jesus willen. Nun, ich habe einige Punkte hier noch, die Zeit läuft uns weg, aber es ist doch ein wichtiges Thema. Ich möchte stichwortartig weiterlesen, was ich mir notiert habe über die Veränderung, die Unterwanderung der Evangelikalen. Es gibt weiterhin die Relativierung oder Missachtung biblisch-ethischer Maßstäbe. Zum Beispiel, was uneheliches Zusammenleben angeht, Scheidung aufgrund bloßer Zerrüttung. Früher hat man noch die Schuldfrage gestellt, heute geht es nur noch um Zerrüttung. Auch das Eindringen weltlicher Meinungen, Modestile und Musikstile in christliche Gemeinden. Wir haben gestern einen Vortrag, sehr guten Vortrag über die Rockmusik gehört, wie zerstörerisch, wie dämonisch die ist. Und kann es nur empfehlen, dass ihr den Fritz Springer auch einladet in eure Gemeinden. Ein früherer bekannter Rockmusiker, der jetzt aber warnt davor. Und dass das wirklich vielen noch die Augen öffnet. Weil er aus eigener Erfahrung redet, wie man auch da Drogen, Alkohol, Unzucht und solche Dinge hineinrutschen kann. Und wie das dann ein böses Ende nimmt. Rock'n'Roll, das kommt von Beischlaf, das ist also Unzucht und das ist die meistverkaufte sogenannte Musik. Also ich kann es nicht als Musik wirklich bezeichnen, sondern eher als Verdrehung einer gesunden geistlichen Klang, Melodik, Harmonik und Rhythmik. Es ist aggressiv, es ist aufpeitschend, es spricht vor allem die Sexualität an, wirkt enthemmend, ist ein Zeichen der antiautoritären Welle. Und sehr viele Rockgruppen verherrlichen Satan. Das haben wir gestern ausführlich gehört durch Beispiele. Und deshalb kann diese Musikart durch ihre Eigendynamik her schon nicht im christlichen Raum eingesetzt werden. weil sie diese körperbetonte, fleischliche Wirkung hat und nicht geistlich wirkt, nicht geistlich einsetzbar ist. Sie wirkt fleischlich stimulierend bis hin zum Sexuellen, zum Aggressiven, zum Gewalttätigen. Weiter haben wir das Fehlen der Gemeindezucht bei krassen Sünden und Irrlehren, die die Gemeinde zerstören. Würde wirklich Gemeindezucht geübt, dann würde es nicht so aussehen in den Kirchen oder Gemeinden, wie es heute ist. Aber wer schmeißt solche sogenannten Bischöfe heraus, die selber die Kirchen zerstören durch Einführung unbiblischer Lebensformen oder Absegnung solcher? Wer hat die Kraft, Autorität, das zu tun? Wenn die schon ganz oben sitzen, ist es schwierig. Dann finden wir die Überordnung des Ich, auch des frommen Ich, mit seinen Bedürfnissen über die Majestät und Heiligkeit Gottes. Man spricht von der anthropologischen Wende bei den Evangelikalen, auch in der Musik. Früher hat man noch gesungen, großer Gott, wir loben dich. Heute singt man, du bist du, das ist der Clou und Ähnliches. Ja, es ist der Blickwinkel von Gott immer mehr weggeschoben worden, hin zum Menschen. Achtet einmal darauf, auch bei neueren Liedern. Ich habe selber auch ein Liederbuch ausgegeben. Ich habe da sehr darauf geachtet, dass nicht der Mensch, sondern Gott geehrt wird. Und ja, jeder muss da aufpassen. Natürlich kann man auch mal eine Chanson singen und so weiter, das ist nicht verboten. Aber diese Mehrheit der Lieder heute, da geht es nur noch um das eigene Ich, die Bedürfnisse, die Schmerzen, die Empfindungen, die Verwirklichung des Selbst. Das ist heute im Zentrum. Mir hat mal ein sehr bekannter christlicher Liedermacher gesagt, ich sage jetzt den Namen hier nicht öffentlich, war sehr bekannt, schon seit Jahrzehnten aktiv. Also es ist nicht Manfred Siebald, ja, nicht, dass er denkt jetzt, es war ein anderer. Manfred Siebald hätte das nicht gesagt. Aber der hat gesagt, wir müssen wegkommen von dieser blutigen, paulinischen Blut- und Wunden-Theologie. Müssen wir wegkommen. Und dann hat der Weltraum-Oratorien alles Mögliche gedreht, aber jetzt sage ich den Namen trotzdem noch nicht. So, das hat mich schon damals sehr schockiert und ja, lassen wir das Thema. Also das ist die anthropozentrische Wende weg von Gottes Majestät hin zur Verherrlichung des Menschen. Wobei auch diese Liedermacher natürlich auch unterschiedliche Lieder schreiben, ist klar, mit unterschiedlichen Inhalten. Ich will jetzt nicht pauschalisieren. Es gibt auch ein Paulus-Oratorium von ihm, also um der Sache doch gerecht zu werden. Nun, dann gibt es weiterhin die Übernahme der Ersatz wahrer biblischer Seelsorge, ich gebrauche den Begriff weiterhin, mit Sündenerkenntnis, Buße und Vergebung durch Methoden humanistischer Psychologie. Also biblische Seelsorge wird immer mehr ersetzt durch humanistische Psychologie. Gruppendynamik, das Selbst soll aufgepäppelt werden, das berührt sich auch damit. Dann finden wir die Übernahme der Spaßkultur mit Show, Fun und Techno-Partys in Gemeinden. Zum Beispiel habe ich mal erlebt, dass bekannter Evangelist, das Namen, ich nenne hier auch möglichst wenig Namen oder keine, weil die Namen wechseln, aber die Erscheinungen bleiben die gleichen und werden immer schlimmer. Ja? Er hat mal beim Vater Unser eine Jonglage eingeführt und da haben sie mit Kegeln, also das Vater Unser gekegelt. Vater und Unser und dann so ging das da. Meine Mutter hatte ich damals mitgenommen zu dieser Evangelisation und er hat gesagt, kann ich ja gleich in den Zirkus gehen, habe ich mehr davon. Und dann bei Christliebe, wie sich das nennt, da gibt es natürlich auch manche guten Beiträge, ist immer klar, ich versuche schon differenziert zu sagen, aber vor allem diese Abendveranstaltungen, da geht dann voll, ich sag mal, die Post ab, ich drücke mich jetzt nicht vulgär aus, sondern da geht die Post ab, ja, das andere Wort nehme ich jetzt nicht in den Mund. Aber da gab es auch eine Jesus-Lachparade, schon in Dresden damals, was auch gestern Bruder Fritz verlesen hat, mit Lacheffekten und Teilnehmer, unter anderem Jesus Christus wurde gesagt. Wir sind auch fröhlich, dürfen lachen, aber wir können nicht Jesus Christus in irgendwas hineinziehen, wo er nicht dabei ist. Und jetzt gab ja wieder ein Christibel, da habe ich einige aktuelle Zitate aus Idea. Im Mai 2016 fand wieder Christiwald statt. Daraus einige Zitate. Die Show ist ohrenbetäubend. Im Karlsruher Messezentrum vor den Toren der Stadt spielt die Ausbruchband vom Glaubenszentrum Bad Gandersheim fetzige Lobpreislieder. Hauptsache es fetzt richtig, ja. Die Bässe böllern gewaltig in der Magengrube und alle wollen zuhören. Geht aber nicht. Mehr als 5000 Zuhörer dürfen nicht in die Halle. Zum Glück ist in Nachbarhallen auch was los. Zeitgleich laufen im Nachtprogramm in 3 weiteren Messehallen sowie in der Stadt Konzerte, Theateraufführungen, ein Poetry Slam Dichterwettstreit sowie ein Gottesdienst, natürlich mit wem? Mit Jesus Freak Veteran Martin Dreyer, also dem Erschaffer der gotteslästerlichen Volksbibel. Der darf nicht fehlen. Er hat übrigens angeboten, sogar gegen Geld zu beten für Leute, dass man da Geld abliefern kann. Lauter solche, sag ich mal, völlig verdrehten Gedanken. Das ist ein Name, den ich nennen musste, als besonders extremes Beispiel, was aber im evangelikalen Bereich geduldet wird. Außer den Konservativeren wie ich und andere, ist da keiner von den Allianzleuten aufgestanden und hat gesagt, den Martin Dreyer, den dürfen wir nicht mehr auftreten. Das geht gar nicht. Er muss die Volksbibel zurückziehen, er muss seine komischen Äußerungen zurücknehmen. Wer ist dagegen aufgestanden? Ich wüsste jetzt kaum jemanden. Es gibt Einzelne, ja, Gott sei Dank noch, aber die sollten wir dann auch unterstützen, die das noch durchschauen. Schlimmste ist, dass Hunderttausende dieser Verfälschungen schon gedruckt und unter die Leute gebracht wurden. Und viele Jugendliche wachsen damit auf, mit diesem völlig verdrehten Jesus-Bild. Jesus als Lachnummer sozusagen. Es ist eine endzeitliche Entwicklung, liebe Geschwister. Dann haben wir die Vermarktung des Evangeliums durch aggressive Werbemaßnahmen von Verlagen, unverschämt hohe Gagen von Künstlern, christlichen Künstlern. Da geht es nicht unter ein paar tausend Euro ab bei vielen. Es gibt auch rühmliche Ausnahmen, Gott sei Dank. Und auch gibt es immer mehr unlautere, manipulative und drängende Kollektenpredigten, also Geldpredigten, die manchmal länger sind als die Hauptpredigt. Nicht nur in charismatischen Kreisen, nicht nur in Fernseh-Evangelisation, in Anführungsstrichen, vor allem aus Amerika, aber auch bei uns. Das Geld spielt eine große Rolle. Natürlich muss auch Gemeinde finanziert werden, das ist klar, aber ich will unsere Gemeinde nicht rühmen, aber wir haben von Anfang an das Prinzip gefasst in der Bibelgemeinde Pforzheim, dass wir nie mit einem Klingelbeutel durchgehen. Es gibt zwar außen Kästchen, das wissen die Geschwister, aber wir rufen nie zum Geld auf, außer wenn wir Gastreferenten haben, dass wir denen was mitgeben können. So wird es auch hier gemacht. Aber bei normalen Gottesdiensten, wir machen auch alles ehrenamtlich, keiner von uns bekommt irgendeinen Cent. Auch ich nicht. Manche denken ja, ich sei als Pastor angestellt, das stimmt gar nicht. Ja, das sind alle ehrenamtlich in unserer Gemeinde. Und deshalb ist Geld für uns kein Thema. Und der Herr bewegt die Herzen, dass das Notwendige auch so zusammenkommt. Ja, aber leider ist das nicht in allen Kreisen so. Manchmal ist die Kollektenpredigt länger als die eigentliche Predigt. Ich habe das selber schon erleben müssen. Zuletzt bei einem Missionsfest eines Werkes, gar nicht so weit von hier, wo ich aber seit vielen Jahren Hausverbot inzwischen habe. Dann gibt es die Verkündigung eines Wohlfühl- und Wohlstandsevangeliums. Fühl dich wohl, genieße dein Leben. Es gibt sogar eine Fernsehreihe in Bibel-TV, die dieses Genießen im Titel hat. Was ist das für ein Thema für Christen? Der Herr Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der genieße das Leben, oder? Nein. Entschuldigung, wenn ich es wollte euch aufregen, ja? Der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und er sagt sogar, wehe euch Reichen, ihr habt euren Lohn dahin. Es gibt Reiche, die mit anderen teilen, die ihr Geld wirklich zum Segen einsetzen, die nur das Notwendige für sich behalten. Aber das Streben nach irdischem Besitz und Reichtum, das macht nicht wirklich glücklich. Denn je reicher man ist, umso schwerer wird es im Fallen, alles loszulassen. Und ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, sagt der Herr Jesus. Dann werden immer weniger theologisch tiefgehende Bücher gelesen, biblisch tiefgehende. Ich will jetzt nicht generell etwas gegen Romane sagen. Es gibt gute christliche Romane. Auch Francine Rivers und so weiter habe ich schon gern gelesen, Shannon Oak und so weiter. Aber es gibt auch sehr viel Flaches. Und die Frage ist, womit erbaue ich mich? Vor allem die Bibel sollten wir lesen, dann aber auch Bücher, die einem eine Hilfe sind im Glaubensleben. Und auch da müssen wir sehr gut unterscheiden, was Literatur angeht. Da möchte ich ein Beispiel jetzt nennen, was jetzt auch passiert ist im evangelikalen Verlagsbereich. Bin ich auch betroffen als Autor. Ich war früher auch bei den großen evangelikalen Verlagen. Aber inzwischen traue ich dem nicht mehr nach, denn die sind fast alle inzwischen fast alle in einer Hand vereinigt. Gehört einem Multimilliardär in der Nähe von Haiger, großer Stahlkonzern. Er hat also die ganzen Verlage aufgekauft. Und Hensler, ich will jetzt nichts falsch sagen, Hensler, ich habe hier einen Bericht aus Idea Online, lesen wir es einmal vor. Vom 3. Juni 2016. Die zur Stiftung Christliche Medien gehörende SCM Verlagsgruppe, Witten, baut ihre führende Stellung im evangelischen Verlagswesen weiter aus. Sie übernimmt zum 1. Juli 2016 die Verlage Gerd Medien und Adeo von der Bertelsmann Verlagsgruppe Random House. Die Stiftung Christliche Medien wurde am 16. Juni 2000 mit dem Ziel gegründet, die christliche Verlags-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zu fördern. Die SCM-Verlagsgruppe mit dem SCM-Verlag, Marken Hensler und R. Brockhaus, dem IC Medienhaus, Handel und Logistik und dem SCM-Bundesverlag, Zeitschriften und Internetportale, also Family, Aufatmen, Dran, Senior-Magazin, Hauskreismagazin, alles in einer Hand, ja, beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen Gerd Medien, zu dem die Frauenzeitschrift Lydia und Adio gehören, hat 80 Mitarbeiter. Alles jetzt in einer Hand des Multimilliardärs Friedhelm Loh. Und mein Kommentar dazu, den möchte ich euch auch vorlesen, steht auch auf meiner Homepage bei dem Nachrichtenteil. SCM hat hiermit nun alle großen christlichen Verlage übernommen. Außerdem erscheinen unter Leitung von SCM, finanziert von dem Milliardär Friedhelm Loh und theologisch geleitet von Ulrich Eggers, dem Förderer der blasphemischen Volksbibel. Unter ihrer Leitung erscheint eine große Reihe von Zeitschriften, Family, Aufatmen und so weiter. Die große Gefahr, jetzt haben wir die endzeitliche Monopolisierung und Globalisierung, nicht nur in der Welt, sondern weitgehend auch im evangelikalen Bereich. Und das halten wir nicht für geistlich gesund. Gott sei Dank gibt es noch einige unabhängige, kleine und größere Verlage. Und da nenne ich jetzt einige Beispiele. Es gibt viele weitere. CLV, Bethanien, Jeremia Verlag, Samenkorn Verlag, 3L Verlag, Hirtenstimme, Spuren Verlag und so weiter. Die haben zwar eine unterschiedliche theologische Ausrichtung, also von Calvinistisch bis Mennoniten und Brüdergemeinde und alles Mögliche. Aber wenigstens schwimmen sie nicht auf der ökumenisch-charismatischen Verführungswelle mit. Denn diese SCM-Gruppe ist sehr stark ökumenisch-charismatisch geprägt. Ja. Ökumene über alles. Sie befinden sich, diese kleineren Verlage, zum Teil, nicht alle, am Existenzminimum, weil sie von den mit Millionenmitteln gesponserten Großverlagen der SCM-Kette mehrheitlich totgeschwiegen werden. Und wir wollen auch nicht in den Katalog hinein, wo gleichzeitig diese Volksbibel drin ist. Ja. Das heißt ganz offen, da muss ich auch im YouTube hören. Da wollen wir gar nicht hinein. Bibeltreue Gläubige sollten aber für die Mitarbeiter in den monopolisierten Großverlagen beten und die unabhängigen Kleinverlage durch vermehrte Bestellungen bei diesen gezielt und verstärkt unterstützen. Ja, deutlicher möchte ich es jetzt nicht noch sagen, dass ich damit aussprechen möchte. Aber ich würde sagen, unterstützt die unabhängigen bibeltreuen Verlage. Ich habe einige genannt. Ja, muss weiterkommen. Wir haben also diese Monopolisierung im evangelikalen Bereich und sehr viel Literatur ist heute verflacht, ökumenisch, weichgespült. Natürlich gibt es auch in diesen Verlagen noch einige Perlen, die nach wie vor vermarktet werden, aber das Kriterium, das im SCM-Programm etwas aufgenommen wird, ist überwiegend, dass es hier auch etwas bringt. Sehr stark marktwirtschaftlich orientiert. Was man natürlich auch versteht, ganz klar. Aber ich weiß, der liebe gute alte Bruder Friedrich Hensler, ihm war es immer wichtig, auch Literatur zu bringen, die nicht unbedingt viel Geld bringt, die einfach eine klare Linie hat. Und soweit ich weiß, setzt er sich, soweit er noch kann, er hat nicht mehr viel zu sagen, im Hensler Verlag wurde ja alles ihm abgekauft, aber er setzt sich immer noch dafür ein, solange er lebt, dass auch die Bücher von Wort und Wissen und so weiter zum Beispiel noch herausgebracht werden. Dafür sind wir natürlich dankbar, ja, ganz klar. Ich will jetzt also nicht alles pauschalisieren. SCM hat auch noch vieles Gutes, aber es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Auch in anderen Verlagen nicht, wollen wir auch ehrlich sein, ist klar. Nun, gut, aber diese ökumenisch-charismatische Tendenz, die finde ich persönlich eben nicht gut. Und wenn Je mehr alles vereinheitlicht wird, umso größer ist auch die Gefahr einer Manipulation in eine Richtung der Gemeinde. Und das erleben wir ja. Deshalb ist dieser Glaubensabfall auch in vielen Gemeinden zu groß, weil die Leute alle so in eine Richtung getrieben werden. Und ihr müsst immer die neuesten Methoden, die neuesten Wellen aufnehmen. Willow-Krieg war es zunächst, dann kam Saddleback, dann kam die Emerging Church. Und ich weiß nicht, was jetzt noch alles kommt. Ja, und wenn man nicht auf der neuesten Welle mitschwimmt, ist man nicht in. Wenn man nicht zu den großen Kongressen immer rennt und vielleicht noch hunderte Euro Eintritt zahlt, gibt es ja inzwischen auch bei Evangelikalen, ist man nicht in. Wir verlangen hier keinen Eintritt. Ja. Das ist alles auf Spendenbasis. Aber heute wird oft Eintritt schon verlangt, bei christlichen Veranstaltungen. Ne? Das muss ich vorstellen. Ich habe nur einmal, ich halte jetzt Vorträge, ich sage es zur Ehre des Herrn, seit über 30 Jahren. Da gab es nur einmal, und wir sind pro Jahr ca. 50 Vorträge im Schnitt außerhalb unserer Gemeinde. Aber ich habe es ja nur einmal erlebt, dass Eintritt verlangt wurde. Und das war aber nicht ich, sondern das war die Volkshochschule, die mich eingeladen hatte mal. Und die haben damals Eintritt verlangt. Aber sonst gab es das nie, dass da Eintritt zu einem christlichen Vortrag verlangt wurde. Nun ja, aber die Zeiten haben sich offenbar geändert und wir leben in der Endzeit. Ja, leben in der Endzeit. Die Mitarbeiterin in der Volkshochschule, die mich damals eingelassen hatte, hat übrigens massive Probleme danach bekommen, weil ich hatte das Thema Okkultismus und habe dann natürlich kein Blatt vor den Mund genommen. Stichwort Yoga-Kurse und so weiter, ja, ihr könnt euch denken, was da alles kam. Aber wenn mich jemand einlädt, muss er damit rechnen, dass ich die Wahrheit sage, so wie ich sie von der Bibel her erkenne. Man wollte mich auch mal in Tübingen einladen, als Universität, zum Thema Anthroposophie. Aber ich sollte nichts Kritisches über Anthroposophie sagen. Aber ich sage, da müsst ihr euch einen anderen Referenten suchen. Ich habe darüber meine Doktorarbeit geschrieben und ist eben schon kritisch und soll Anthroposophen helfen, herauszukommen aus dieser Strömung und zu erkennen, dass Jesus, der Bibel, ein ganz anderer ist als der Christus, Jesus von Rudolf Steiner. Aber das hätte ich da alles nicht sagen dürfen. Nun ja, gehen wir weiter in dieser Liste. Wir erleben das zunehmende Verschweigen, das habe ich schon angedeutet, grundlegender biblischer Themen wie Sünde, Buße, Kreuz, Ernst der Nachfolge, Hölle und ewige Verdammnis in vielen Gemeinden leider. Ein Soft-Evangelium. Und wie gesagt, es kann manchmal sehr gut gepredigt werden in Gemeinden, aber achtet darauf, was fehlt. Was fehlt? In den Landeskirchen gibt es eine Perikopenordnung. Perikope heißt das Herausgeschnittene. Ja? Das ist für das ganze Jahr vorgeschrieben, worüber die Pfarrer predigen sollten. Da werden die unangenehmen Stellen vom Gericht Gottes zum Beispiel, die werden einfach weggelassen. Darüber wird nie gepredigt oder fast nie. Außer ein Pfarrer löst sich mal aus dieser Ordnung heraus und predigt auch mal über was anderes. Gibt es natürlich auch, Gott sei Dank noch. Ja. Aber diese Ordnungen, die sind oft so auf ein Friedensevangelium hingemünzt. Ein Mann des Friedens, eine Frau des Friedens. Und was ist das für ein Friede? Ein Allerweltsfriede, ohne den einzigen wahren Friedenfürsten, als einzigen Weg zum Vater, ohne Jesus allein. Und wenn das Reformationsjubiläum ansteht, dann gilt es darum zu betonen, Jesus allein, Jesus Christus allein die Bibel, allein der Glaube, allein die Gnade. Das ist das Entscheidende. So einfach und daran können wir alles prüfen. Dann kommt es oft zu einer einseitigen Betonung der Liebe und Zärtlichkeit Gottes gegenüber seiner Heiligkeit und dem Ernst seines Gerichts. Der zärtliche Gott. Ja, und solche Bücher kommen ja vermehrt auf den Markt, vor allem durch diese genannte Kette. Ich will jetzt auch hier keine Einzelheiten nennen, ich kann es nur andeuten. Dann finden wir den Ersatz des biblischen Bekenner- und Widerstandsgeistes durch eine falsch verstandene Einheits- und Harmoniesucht. Alle sind wir lieb, lieber Grillfeste machen, als theologische Diskussionen führen, wurde mal von Allianzvorstand ausgegeben, damit man ja sich alle versöhnt und nicht mehr diskutieren muss. Das ist ja so unangenehm, wenn man verschiedene Ansichten hat. Also sollen alle eine Ansicht möglichst haben oder ihre Ansicht zurückstellen. Das heißt mit anderen Worten, die Wahrheit wird einfach zerstört, kann nicht mehr um die Wahrheit gerungen werden. Und die Wahrheit ist ja einfach zu finden, man muss nur das Wort Gottes ernst nehmen, wie es geschrieben steht. Und zwar lässt sich die Bibel auslegen, richtig auslegen, sage ich jetzt mal, mit den Reformatoren, die haben das so formuliert, wenn man den Literalsinn und den Kontext beachtet. Den Wortsinn, wirklich mal so, wie es da steht, und dann den Zusammenhang. Wenn es eine unklare Stelle ist, dann den Zusammenhang dieser Stelle, ob es zum Beispiel ein Gleichnis ist oder wörtliche Rede, und dann den ganzen Zusammenhang der ganzen Heiligen Schrift. Und dann kommt das, was Martin Luther so wunderbar formuliert hat, Sacra Scriptura sui ipsius interpres. Die Heilige Schrift ist ihr eigener Interpret. Sie legt sich selber aus. Brauchen wir gar nicht jetzt irgendwelche großen Kommentare, sondern die Schrift legt sich selber aus. Ich rede jetzt gegen mich selber, ich schreibe auch Bibelauslegungen, aber trotzdem, auch das müsst ihr prüfen anhand der Schrift. Alles, was Menschen sagen und schreiben. Wir haben alle Stückwerkerkenntnis, es kann eine Hilfe sein, aber alles prüfen anhand der original Heiligen Schrift. Ja, dann finden wir eben die völlige Unterbetonung biblischer Apologetik. Wer weiß denn überhaupt von euch, was Apologetik ist? Hand hoch. Ja, 3, 4, 5. Ist traurig. Ich bin an sich Apologet. Keiner weiß, was ich mache, ja. Also, Apologetik ist praktisch Antwort geben auf Fragen des Glaubens, auch die Verteidigung des christlichen Glaubens gegenüber Irrlehren, falschen Strömungen, falschen Propheten, falschen Christusen, falschen Aposteln. Also man kann auch von Unterscheidungslehre sprechen, ist vielleicht deutlicher. Unterscheidung der Geister als eine Gabe und Aufgabe. Und das ist leider unterbetont. Und wenn Brüder auftreten in Gemeinden und warnen vor falschen Entwicklungen, zu Recht warnen, wer hört auf sie? Wer hört auf sie in der Endzeit? Oft werden sie rausgeschmissen, der ewige Störer. Natürlich muss man es in Liebe sagen, ganz klar. Und es muss biblisch eindeutig fundiert sein. Ja, keine jetzt sehr umstrittenen, unklaren Stellen, sondern die klaren biblischen Aussagen. Jesus ist Gottes Sohn, gekreuzigt, aufgefahren in den Himmel, leiblich. Ja, und diese ganz grundsätzlichen Fragen. Und wo das in Frage gestellt wird, man muss auftreten und warnen und sagen, kehr zurück zum biblischen Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, am Kreuz auf Golgatha, um uns von Sünde, Tod und Teufel zu erlösen. Und lebendig ist, aufgefahren zum Vater und wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Das müssen wir klar sagen, wo das verflacht alles und auch vieles andere. Aber das wird unterbetont. Ich hatte mal einige Jahre einen Lehrstuhl für Apologetik. Ich weiß nicht, ob er nach meinem Weggang nochmal besetzt wurde oder wie der jetzt ausgefüllt wird. So wie ich mitkriege, wird da wohl manches inzwischen verwässert. Nicht verbessert, sondern verwässert. Aber darüber will ich jetzt nichts weiter sagen. Dann finden wir die zunehmende Offenheit für eine Ökumene der Konfessionen, der Evangelikalen und auch schon der Religionen. Dieses Beispiel von der kleinen Freikirche, die mit dem Antichristen in Gemeinschaft kam, erinnert ihr euch? Ich denke nur an das 1-Magazin der Allianz, an den Theologischen Konvent der Konferenz bekannter Gemeinschaften, wo katholische Bischöfe, orthodoxe Bischöfe sprechen seit einigen Jahren. Auch ganz hier in der Nähe war mal so eine Veranstaltung, die Riesenwirbel ausgelöst hat. Man konnte gerade noch verhindern, dass die katholische Messe in diesem gesegneten Haus abgelaufen ist. Ist dann die evangelische Kirche gleich hier oben gegangen und hat es dann dort gefeiert, in der evangelischen Kirche, die katholische Messe. Aber das ist heute alles kein Problem mehr, ne? Alles kein Problem. Aber für Gott ist es, in Augen Gottes ist es ein großes Problem. Ja, und natürlich, ich habe mal einen langen Artikel geschrieben, das kann ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht wiedergeben. Ich habe ihn aber hier dabei. Es ist auch alles hier in meinem Buch Pietismus wohin gesammelt. Diese ganzen Dinge sind ja dokumentiert. Pietismus wohin, ja. Mit dem Untertitel Neubesinnung in der Krise der Kirche, wohin geht der Evangelikalismus? Da habe ich auch dieses Thema drin, Ökumene gegen Eindeutigkeit, Evangelikale auf dem Weg nach Rom. Ein langes Thema, es würde eigentlich eine ganze Woche erfordern, das auszuführen. Ich habe genannt hier den Theologischen Konvent der Konferenz bekannter Gemeinschaften. Man müsste auch nennen, führende Leute im schwäbischen Pietismus inzwischen, auch einige meiner früheren Lehrer sind dabei. Einer davon ist plötzlich im Vatikan aufgetaucht als Stellvertreter von Kardinal Kasper, ein früherer Leiter des Bengelhauses, Gerhard Mayer, ja, ich kann es ja vielleicht sagen, obwohl ich ihn sehr schätze, er schreibt in seinen früheren Kommentaren gegen das, was er selber später getan hat als Bischof. Das tut mir wirklich sehr leid für ihn. Also er war Stellvertreter oder ist immer noch Stellvertreter der Initiative Unita Dei Christiani e.V., Einheit der Christen mit dem Ziel der Zusammenführung der getrennten Konfessionen. Und der erste vor ihm ist Kardinal Kaspar, damals gewesen, als er Bischof war, der Präsident des päpstlichen Rates der Förderung der Einheit der Christen. Man hat sich die Augen gerieben, als man das entdeckt hat. Sollte gar nicht so an die Öffentlichkeit, aber ein Bruder aus dem schwäbischen Diätismus, er ist inzwischen heimgegangen nach Schopfloch, hat es entdeckt und dann ging es dann über Topic dann an die Öffentlichkeit damals im Jahr, wann war das, 2002, 2003 in dieser Zeit. Das sind Dinge, die uns traurig machen, dass gestandene Brüder, die wirklich die Bibel kennen, auch in Gefahr sind, in diese Richtung abzugleiten. Rom hat eine riesige Sogkraft. Und dieser Pomp, dieser Reichtum, die netten Katholiken, die auch ethisch oft sehr klar stehen, ja, sind ein bisschen gute Verbündete gegen Gender-Ideologie, gar keine Frage. Aber dogmatisch ist es doch ganz anders. Ja. Wir können nicht um einer guten ethischen Gemeinsamkeit die dogmatischen Unterschiede einfach überspielen und so tun, als sei jetzt alles das Gleiche. Ich habe auch ein Katholizismus-Handbuch geschrieben, das liegt draußen aus. Da habe ich auf vielen Seiten, das ist aus einer Vorlesung hervorgegangen, dargestellt, die immer noch großen Unterschiede zwischen katholischer und evangelischer Theologie. Ich nenne nur die Stichworte Rechtfertigungslehre, da wurden nur die Begriffe übertüncht bei dieser gemeinsamen Erklärung. Oder die Mariologie, die Heiligenverehrung, die Anrufung der Heiligen, die ja nichts weiter sind als die früheren Götter aus dem Griechentum und Römertum, den man dann integriert hat durch Heiligenfiguren in die katholischen Kirchen, so wie man früher zu Poseidon oder Neptun oder anderen gerufen hat. So hat man jetzt die Schutzgötter gegen Feuer, gegen Wasser, also die Schutzheiligen inzwischen, merkt ihr. Man hat dadurch das Heidentum integriert in den Katholizismus. Und das müsste erst gereinigt werden, alles Heidnische hinaus, auch das Papstamt. Dann könnte man von der Bibel her wirklich über Gemeinsamkeit nachdenken. Aber nicht, solange dieser Reinigungsprozess nicht stattfindet. Aber er kann nicht stattfinden in Rom, weil Rom sich selber durch sogenannte Unfehlbarkeitsdogmen festzementiert hat. Festzementiert. Können das gar nicht aufgeben. Sie müssten sich auflösen und dann als bibeltreue, biblische Gemeinde neu anfangen. Ja, das würde ich wirklich jedem ernsthaften Katholiken wünschen. Gründet eine unabhängige, bibeltreue Gemeinde, nur vom Wort Gottes her. Und alles weglassen, was über die Jahrtausende hier hinzugeholt wurde, bis hin zu Fasching und was da alles an heidnischen Festen im Katholizismus assimiliert und integriert worden ist, um die Leute, die Volksmassen, zu halten und hereinzuholen. Pragmatisches Denken. Katholikos heißt ja allumfassend. Man wird alle umfassen und nimmt alles auf, auch allen Schmutz aus dem Heidentum. Nicht allen Schmutz, ja, das will ich jetzt nicht zu weit gehen. Aber diesen geistlichen Schmutz meine ich jetzt. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Diese Vermischung mit Heidentum, mit Okkultismus, mit heidnischen Gottheiten. Es ist kein Zufall, dass gerade in Ephesus, 430 herum, das Konzil war, wo Maria zur Mutter Gottes erklärt wurde, zur unbefleckten Empfängnis, dann später durch diese Visionen. Aber Ephesus war ja die Stadt der Diana, der Epheser, nicht? Und die Muttergottheit wurde dort schon immer verehrt. Und dort hat man die Muttergottheit Maria erhoben. Natürlich ist sie die Mutter unseres Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, aber man kann sie nicht als Mutter Gottes im Sinne der gesamten Gottheit des Vaters und so weiter schon fast missverstehen dadurch, ja, zumindest missverstehen. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen wieder theologisch gut mit Katholiken führen, aber sie hat eine Überhöhung erfahren, die weit über das hinausgeht, was die Bibel sagt. Was er euch sagt, das tut. Sie weist immer auf Jesus hin und nicht auf sich selber, die echte Maria. Sage ich auch allen ernsthaften Katholiken. Lest einmal, was in der Bibel über Maria steht und was da nicht steht. Dagegen die Himmelskönigin, ja, bei Jesaja, das ist was anderes als die biblische Maria. Das ist jetzt das, was wir haben. Und das war eine heidnische Gottheit. Ja, ich muss jetzt doch langsam zum Ende kommen. Ich könnte noch stundenlang das fortsetzen. Aber es ist ja leider auch sehr negativ und ist nicht erbaulich. Deshalb möchte ich das auch nicht übertreiben jetzt. Aber ein letzter Punkt. Wir erleben auch leider in evangelikalen Kreisen die Verspottung bis hin zur Verleumdung und Verfolgung solcher Brüder und Schwestern, die an den eindeutigen Maßstäben der Heiligen Schrift festhalten wollen. Und sie werden verspottet, ich erlebe das selber auch, als engstirnig, gesetzlich, vorgestrig, intolerant und so weiter. Habt ihr auch schon gehört, diese Begriffe? Das tut weh, aber wir wissen, dass das auch vorausgesagt ist im Wort Gottes. Und so lese ich nochmal abschließend 1. Petrus 4 im Zusammenhang, diese Stelle. Da steht es alles ganz genau, was wir heute erleben, vorausgesagt. Und das tröstet uns. Der Herr weiß es und er kennt die Seinen. Lesen wir den Zusammenhang ab Vers 7 nochmal, Vers 7 bis 19, 1. Petrus 4. Aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Ja, wir sollten vermehrt beten, auch für diese Menschen, die da verirrt sind. Ich will aber keinen der Genannten hier urteilen. Ja? Gott möge mir dabei stehen. Ich steht mir nicht zu, das Urteil. Aber ich hoffe, dass auch manche der Genannten oder Nicht-Genannten, die nur angedeutet wurden, umkehren und dass der Herr auch uns selber bewahrt. Wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Gilt für mich und für uns alle. Vers 8. Vor allem aber hat untereinander eine innige Liebe, denn die Liebe wird eine Menge Sünden bedecken. Ich sage mal kurz dazu, Liebe, aber nie die Liebe ohne die Wahrheit der Bibel. Seid gastfreundlich zueinander ohne Murren, dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dann als Gottes reden. Wenn jemand dient, dann aus der Kraft, die Gott schenkt, damit in allen Dingen Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Geliebte, lasst euch die Feuerglut, die euch als Prüfung begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Sondern insofern ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne habt. Und verspottet werden ist auch Leiden, ausgegrenzt werden, Gemeinde verlieren und auch mitleiden mit dem, was man beobachten muss. Dass Menschen das wie eine Wand ist, dass sie es nicht mehr erkennen. Ja, die voll Bibel lesen, die zum Teil begeistert, die merken gar nicht, was es für ein Schmutz ist. Ja. Merken es gar nicht mehr. Und jetzt kommt der Trost, Vers 14. Glückselig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen verleumdet werdet. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Genau die Situation mit diesem Spaß-Evangelium, wo Jesus lächerlich gemacht wird. Das ist alles Lästerung. Letztendlich ist es so, dass man die Heiligkeit Gottes nicht mehr anerkennt und den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und wo der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird, das ist das, was Satan will. Ihr werdet sein wie Gott. Und das ist auch eingedrungen in die evangelikalen Kreise. Und da sollten wir wirklich wachsam sein und warnen, wer sich noch warnen lässt. Und wenn man nicht mehr warnen kann, dann herausgehen und lieber unabhängige, bibeltreue Gemeinden gründen. Übrigens nicht mit einem Dachverband, sondern mehr im Netzwerkcharakter, dass man weiß, dort ist eine Gemeinde, hier ist eine Gemeinde, da ist eine Gemeinde. Aber dass nicht irgendwo ein Generalsekretär oder Papst oder Chef auftritt und sagt, ich bestimme es, dass alle Gemeinden machen müssen. Das ist schon wieder die Gefahr der Unterwanderung von oben her. Wenn der dann eine falsche Position hat, so wie etwa auch der Papst, ja, dann werden alle, die dazugehören, praktisch mit hineingezogen. Deshalb unabhängige Gemeinden, die sich wie in einem Netzwerk kennen, Kontakt haben, aber wenn eine Gemeinde fällt, fallen nicht alle anderen auch mit. Sondern die eine ist gleich abgefallen, die andere bleibt noch stehen auf dem biblischen Fundament. Dann steht weiter, niemand aber unter euch leide als ein Mörder, Dieb oder Verbrecher oder weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Leidet er aber als Christ, soll er sich nicht schämen, sondern Gott preisen in dieser Sache. Denn es ist Zeit, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. Wenn aber zuerst an uns Gläubigen, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen, der Ungläubigen oder Ungehorsamen? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, ihm als dem treuen Schöpfer ihrer Seelen anbefehlen und Gutes tun. Amen. Bitte erhebt euch zum Gebet.